Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde, wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest und eine schöne Osterwoche. Ganz herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Technikmagazin von Radio DARC. Sie hören heute die Sendung Nummer 582. Ich bin Cody Farron und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Die weltweite Amateurfunkgemeinschaft ist nach wie vor ziemlich lebendig. Hierzulande sind es knapp 70.000 Lizenzinhaber, weltweit rund 2 Millionen. Gerade in Zeiten politischer Krisen und Naturkatastrophen gewinnt der angeblich totgesagte Amateurfunk wieder massiv an Bedeutung. Wir stellen Ihnen heute zu Ostern einige von Ihnen vor. Ostern ist das Fest der Freude und die transportieren wir Ihnen erstmal mit einem super Gospel von den Les Humphrey Singers. Da kann keiner mehr sitzen bleiben, wenn es jetzt über die Kurzwelle rockt, über die halbe Welt. Radio aufgedreht für gute Laune ohne Ende und We are going down.
Jordan, we are going down. Jordan, we are going down. Jordan, we are going down. Jordan, we are going down. Jordan, we are going down. Jordan, we are going down. Jordan, we are going down. Jordan, we are going down. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Intermar Morgennetz wieder täglich um 8 Uhr UTC. Sonderstationen anlässlich des Jubiläums einer Eisenbahnstrecke. Bundeswehr richtet Truppenradiosender auf DAB Plus ein. Und die jüngste Funkamateurin Deutschlands ist gerade mal 10 Jahre alt. Am Mikrofon Conny Farren. Um den sich saisonal ändernden Ausbreitungsbedingungen Rechnung zu tragen, hat sich ab der Zeitumstellung am 29. März der Beginn des täglichen Intermar-Morgennetzes auf 8 Uhr UTC geändert. Es handelt sich hierbei um ein Funknetz von Seglern und Skippern, die auf ihren Booten per Amateurfunk Kontakt mit der Außenwelt halten wollen. Das Netz beginnt wie bisher über die Clubstation Delta Kilo Null Mike Charlie. Zunächst auf der Frequenz 14.313 kHz und wird abschließend über die Clubstation Delta Lima 0 India Mike Alpha in der Talk Group 9101 des DMR Brandmeisternetzes sowie in der Echolink-Konferenz Intermar mit der Knotennummer 386970 fortgesetzt. Das tägliche Intermar-Abendnetz beginnt unverändert um 16.30 Uhr UTC. Weitere Informationen zu Intermar Amateur Seefunk e.V. und zu den Möglichkeiten, den Netzen zu folgen, finden sich auf der Vereinswebseite. Selbstverständlich sind auch maritim-mobile Funkamateure als aktive Netzteilnehmer willkommen, die auf See keine geeignete Kurzwellenausrüstung zur Verfügung haben oder nutzen dürfen, beispielsweise Klasse E- oder N-Inhaber, die aber über satellitengestützte Systeme auf das Echolink-System zugreifen können. Vor etwa 150 Jahren, am 29. Juni 1876, wurde die circa 68 Kilometer lange Eisenbahnstrecke von Weimar nach Gera eröffnet. Sie ist eine teilweise zweigleisige Hauptbahn in Thüringen, die ursprünglich durch die Weimar-Geraer Eisenbahngesellschaft erbaut und betrieben wurde. Anlässlich dieses Jubiläums geben die Eisenbahnfunkamateure ein Kurzzeitdiplom für den Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni heraus, um das Ereignis zu würdigen. Zur gleichen Zeit wird auch ein Sonderrufzeichen Delta Bravo 150 Whiskey Golf mit dem Sonder-DOK 150 Whiskey Golf aktiviert. An dieser Aktion beteiligen sich Stationen der an die Eisenbahnstrecke grenzenden Ortsverbände. Die Diplombedingungen für das Kurzzeitdiplom sind auf der Webseite der Eisenbahnfunkamateure veröffentlicht. Darüber berichtet Klaus Herzog, Delta Lima 3, Delta Zulu Romeo.
Konflikte zwischen der Bundeswehr und dem DAB-Rundfunk gab es ja jetzt schon mehrfach infolge der Frequenznachbarschaft. Am oberen Ende ist der Kanal 13 bei uns nicht nutzbar, weil den die Bundeswehr belegt. Da beginnt der militärische Funkbereich. Bei uns ist deshalb im Kanal 12D Schluss und unten mit den ersten beiden Kanälen 5A und 5B gab es jetzt auch mehrfach Ärger, dass die doch nicht benutzt werden können, weil auch da die Bundeswehr mit ihren Frequenzen zu nah unten dran ist. Jetzt gibt's aber was Neues. Jetzt geht die Bundeswehr sogar auf die DAB Plus Frequenzen. Das aber ganz offiziell. Sie macht nämlich Rundfunk. Ja, wenn wir das können, dann können die das auch, haben sie sich gedacht. Nein, Spaß beiseite. Bundeswehr-Rundfunk gibt es schon länger. Das nennt sich Radio Andernach. Hier geht's jetzt also nicht um Kasernenfunk, nicht um irgendwelche Militärfunkverkehr, sondern das ist Truppenradio, das eben bei Einsätzen die Soldaten unterhalten soll im Ausland und auch die lokale Bevölkerung informieren soll, so wie bei uns früher CFN, AFN, BFBS und RFFB. Das Programm können nur Bundeswehrangehörige hören und es wird auch nicht im Inland ausgestrahlt. Das gibt die Lizenz nicht her. Damit es aber nicht nur analog und über Webstream empfangbar ist, schafft die Bundeswehr nun entsprechendes DAB Plus Sendeequipment an, wie Teltarif berichtet. Also momentan läuft da erstmal eine Ausschreibung und es werden Angebote eingeholt, aber die Pläne gibt es tatsächlich. Und das heißt, irgendwann sendet die Bundeswehr dann auch auf den DAB-Frequenzen. Aber nicht bei uns in Deutschland. Also die hiesigen DAB Plus Programmanbieter müssen jetzt nicht Konkurrenz befürchten. Die N9 MAJ ist die jüngste Funkamateurin Deutschlands. Maja Zaswalka aus Bamberg bestand am 3. März 2026 als damals noch 10-Jährige die Amateurfunkprüfung zur Klasse N bei der Bundesnetzagentur, wie der Fränkische Tag berichtet. Das erste Mal soll sie mit 2 Monaten bei einem Field Day dabei gewesen sein so erzählt Vater Emanuel Stolz, damals aber natürlich nur hörenderweise. Doch heute ist das Funken auch ihre eigene Leidenschaft geworden. Die Prüfung hatte sie schon nach 20 Minuten bestanden. Maja will baldmöglichst auch die Prüfung zur Klasse E ablegen, ihr Vater hat ihr aber erstmal einen Monat Lernpause verordnet. So lange lernt sie Ukulele, na damit geht sie hoffentlich dann nicht on air. Da kann man dann nur gute Ex wünschen, vor allen Dingen später mit den größeren Rufzeichen dürfte das ja eine gute Möglichkeit sein. Aber wer sich das Rufzeichen merken möchte, Delta November 9 Mike Alpha Juliet, DNA 9 MAJ heißt die junge Dame. Wenn sie eine andere Lizenzklasse hat, kriegt sie allerdings vielleicht nochmal ein anderes Rufzeichen.
Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Eine junge Dame, die vor kurzem im Alter von gerade einmal 10 Jahren ihre Lizenzprüfung bestanden hat? Nun, da kann man nur gratulieren, angesichts der Tatsache, dass die so manche Erwachsene nicht packen. Oh, very young, kann man dazu nur sagen. Und diese Feststellung nun musikalisch von Cat Stevens.
Oh, very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your dad's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know we never will. You know. Patches make the goodbye harder still. Oh, very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. And the goodbye makes the journey harder still.
News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Laien sind oft der Meinung, dass sich das mit dem Amateurfunk weitgehend erledigt hat. Das Internet ist doch heute der Maßstab aller Dinge. Wer braucht da noch Funkgeräte mit Bastellösungen? Eine etwas vorschnelle Schlussfolgerung, denn die weltweite Amateurfunkgemeinschaft ist nach wie vor ziemlich lebendig. Hierzulande sind es knapp 70.000 Lizenzinhaber, weltweit rund 2 Millionen. Gerade in Zeiten politischer Krisen und Naturkatastrophen gewinnt der angeblich totgesagte Amateurfunk wieder massiv an Bedeutung. Warum? Darauf geben Irina Hanft und Oliver Buschek nun eine Antwort und stellen die Funkamateure und ihr faszinierendes Hobby für sie vor.
DL0TP, DL0TP, hier DL3NCR.
Ja, Delta Lima 3, November Charlie Romeo. Schönen guten Nachmittag, Georg. Hier ist Delta Lima 0, Tango Papa. Der Bernd in Würzburg. Mein Rufzeichen ist Delta Hotel 5, India Sierra. Ich freue mich, dich zu hören. Signal ist sehr gut. Zurück zu dir.
Ja, schönen Nachmittag, Bernd. Hier Delta Lima 3, November Charlie Romeo.
Bernd Götter sitzt da vor einem kleinen Mikrofon. Er funkt seit 40 Jahren und gerade eben mit einem Funkerkollegen bei Stuttgart. Delta Lima 0 Tango und so viele Zahlen, schwer zu verstehen für einen Laien. Gesprochen wird hier im NATO-Alphabet.
Wir haben ja Rufzeichen, wie zum Beispiel Delta Lima 0 Tango Papa. Das würden Sie jetzt wie DL0TP aussprechen. Aber über Funk brauchen wir eindeutige Buchstaben. Und dieses NATO-Alphabet, was wir dazu benutzen, ist so differenziert, dass man jeden Buchstaben auch bei schlechten Übertragungsbedingungen heraushören kann.
Knapp 100 Mitglieder zählt der Amateurfunk Unterfranken. Mehr Männer als Frauen, Mechaniker, Klinikmitarbeiter oder Lehrer treffen sich hier regelmäßig. Und sie alle verbindet eine Leidenschaft, die Technik. Die hat Bernd Götter schon als Kind begeistert.
Als 12-Jähriger hatte ich ein Handfunkgerät und immer wenn da die Batterie leer war, musste ich den Deckel abschrauben und die Batterien wechseln. Dann habe ich den ganzen Kram, diese bedrahteten Teile da gesehen und es war für mich einfach fantastisch.
Ja, hier Delta Lima 3, November Charlie Romeo. Der Name Georg und das QTH in Aspach, Alpha, Sierra, Papa, Alpha, Charlie Hotel, etwa 35 Kilometer nordöstlich von Stuttgart. Und du kommst hier mit 5 und 9 an. Der Rauschpegel ist relativ hoch heute Nachmittag, aber du kommst ohne Probleme bei mir an.
Der klassische Funkamateur ist auf den Kurzwellenbändern zu Hause, also Frequenzen oberhalb von 3 Megahertz.
Wir können einfach mit Leuten in Würzburg sprechen, wir können aber auch über Kurzwelle in die ganze Welt funken, von Amerika bis nach Japan, Russland, Ukraine, überall.
Das kann ich aber auch mit dem Handy, da kann ich auch ganz normal mit jemandem telefonieren. Ist das Funken noch zeitgemäß in Zeiten von Handys und Smartphones?
Gerade da, weil Handys und Smartphones zum Beispiel auf Infrastruktur basieren, die heutzutage leicht angreifbar ist und die vielleicht auch leicht ausfallen kann. Und da ist es so, dass der Amateurfunk in so einem Ausfallszenario eine wichtige Komponente darstellt, um dann eine Notfallkommunikation sicherzustellen.
Sagt der Vorstand der Amateurfunker Thomas Kleffel. Eine Notfallkommunikation, wenn morgen der Strom ausfällt, das Telefon, das Handynetz, wenn also nichts mehr geht in Sachen Kommunikation, die Funkamateure sind dann womöglich die einzigen, die eine Kommunikation aufrechterhalten könnten.
Wir können uns aufs Feld stellen mit einem Generator, mit ein paar Litern Diesel und können damit mit der ganzen Welt sprechen.
Und es gibt bereits Übungsszenarien.
Wenn jetzt ein Ernstfall eintreten würde, gibt es Konzepte auch mit der Regierung von Unterfranken und Mittelfranken, wo dann die Amateurfunker tatsächlich die Rolle übernehmen würden, diese Kommunikation sicherzustellen.
Deutschlandweit gibt es gut 67.000 Mitglieder, die im Deutschen Amateur-Radio-Club organisiert sind. Technik ist das eine, doch besonders spannend wird es dann, wenn Funker wie Jörg Hasbacher aus Würzburg auf abgelegenen Inseln empfangen werden.
Mein schönstes Funkerlebnis war eigentlich mal Weihnachten, dass ich einen Engländer auf einer Insel im nordischen Polarmeer erreicht habe und habe mit ihm ein viertelstündiges Gespräch geführt. Merry Christmas und er hatte mir dann noch erzählt, dass er jetzt ins Krankenhaus fährt und zu seiner Tochter geht und das Enkelkind begrüßt.
Irina Hanft über Amateurfunker und lassen Sie Ihre Antenne gern noch auf Empfang, denn wir erfahren gleich noch ein wenig genauer, wie das so geht mit dem Funken und wer sich davon faszinieren lässt. Vorher Musik von Roseanne Cash, das ist die Tochter von Johnny, die hier auch einen Titel ihres Vaters singt. Da geht's um dessen Zeit als Militärfunker in Landsberg.
Radio Operator in a tiny foreign room, we can hear you now and later, calling out and coming through. Radio operator, your voice so far from home, with a signal like a heartbeat. From the present, and it never
calling like a friend from my future, from your memory, and it never has to end. This message will not end.
Um diese Welt der Amateurfunker, die vielen von uns doch erfremd sein dürfte, noch ein bisschen besser kennenzulernen, bin ich verbunden mit Bernd Götter.
Ja, schönen guten Tag, Herr Buschek.
Wenn wir jetzt nicht über Leitung miteinander verbunden wären, sondern per Funk, wie würde unser Gespräch dann beginnen? Wie müsste ich loslegen?
Dann hätten wir vorher, so wie jetzt auch, einen sogenannten Sket ausgemacht, kommt von Englisch Schedule. Wir hätten eine bestimmte Uhrzeit vereinbart. Und eine Frequenz. Auf der Frequenz hätte ich dann Ihr Rufzeichen genannt mehrfach und hätte mein Rufzeichen mehrfach genannt und Sie dann zum Antworten aufgefordert. Und wenn Sie mich gut gehört haben, dann haben Sie mir dann auch geantwortet. Und so wäre dann der Verbindungsaufbau.
Rufzeichen, das sind diese Kürzel aus griechischen Buchstaben und Zahlen, die wir vorhin schon gehört haben. Delta, Alpha, wie ist Ihres?
Mein Rufzeichen ist Delta Hotel 5 India Sierra. Und
woher kommt das?
Die Aussprache selber kommt vom NATO-Alphabet und das Rufzeichen selber bekommt man nach dem Ablegen einer Amateurfunkprüfung von der Bundesnetzagentur zugeteilt. Das heißt, es ist weltweit eindeutig und jemand anders kann an dem Rufzeichen sofort erkennen, dass ich aus Deutschland funke und da eben zu Hause bin.
Jetzt haben Sie schon von einer Prüfung gesprochen, also Amateurfunken kann man nicht einfach, indem man sich bei einem Elektronikshop ein Funkgerät kauft, sondern man muss sich wirklich darauf vorbereiten und Dinge erlernen, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch der große Unterschied zum CB-Funk. Da wäre das so, man kauft sich ein Funkgerät mit begrenzten Möglichkeiten, was Frequenz und Leistung angeht und kann dann losfunken. Wir Funkamateure müssen aber eine dreiteilige Prüfung bei der Bundesnetzagentur ablegen. Und die ist Gesetzeskunde, Betriebstechnik, also wie baut man eine Verbindung auf und die technische Prüfung. Und gerade bei der technischen Prüfung, das ist für viele eine Hürde, diese Prüfung abzulegen, weil da Grundkenntnisse der Elektrotechnik, der Hochfrequenztechnik abgefragt werden. Und da nicht jeder vom Fach ist, bedarf es das eine oder andere Mal eben eine intensivere Vorbereitung.
Und warum so kompliziert, wenn es auch einfach geht? Also welche Vorteile haben Sie dann gegenüber den CB-Funkern?
Wir dürfen unsere Funkgeräte und Anlagen selber bauen. Das Know-how haben wir eben mit dieser Prüfung nachgewiesen und dadurch haben wir das Recht, die Möglichkeit, Funkgeräte komplett selber zusammenzulöten. Das kann aus ein paar Bauteilen aus der Bauteilekiste sein, es kann ein fertiger Bausatz sein. Wir dürfen auf jeden Fall das Gerät selber aufbauen und damit sofort losfunken und haben aufgrund der vielen Frequenzen, die uns über das gesamte elektromagnetische Spektrum zur Verfügung stehen, die Möglichkeit, uns immer die richtige Frequenz für die richtige Entfernung auszusuchen.
Und es geht per Kurzwelle um die ganze Welt. Also Sie können mit Menschen in Amerika, Neuseeland vielleicht sogar reden, wenn Sie das möchten?
Das ist möglich. Man hat natürlich, das ist jetzt nicht so wie eine Leitung, die man anknipst und dann weiß ich kann USA oder Neuseeland sprechen. Das hängt von der Tageszeit ab und auch von der Sonnenaktivität. Es gibt ja diesen 11-jährigen Zyklus der Sonnenflecken und je mehr Sonnenflecken wir haben, desto besser sind die Ausbreitungsbedingungen auf Kurzwelle und damit die Möglichkeiten, täglich USA oder Australien, Neuseeland zu erreichen.
Was war denn so Ihr am weitesten entfernter Gesprächspartner?
Ich hatte erst Anfang des Jahres an einem Wettbewerb teilgenommen, wo es darum ging, innerhalb von 24 Stunden möglichst viele andere Funkamateure in der Welt zu arbeiten. Und da war meine weiteste Verbindung, ein QSO nennen wir das, diese Funkverbindung, nach Indien.
Wow. Sie haben QSO gesagt? Was ist das genau?
QSO ist eine betriebliche Abkürzung, die stammt ursprünglich aus der Morsetelegrafie und bedeutet die Funkverbindung zwischen zwei Funkamateuren.
Und ging es dann nur darum, die Verbindung herzustellen oder redet man da auch?
Ja, dadurch, dass es ein Wettbewerb war, hat man sich natürlich auf die wesentlichen Daten begrenzt. Das heißt, so dieses persönliche Gespräch kommt bei so einem Wettbewerb immer zu kurz. Es gibt aber regelmäßige Runden und da wird über alles Mögliche gesprochen. Und aufgrund der guten Bedingungen melden sich auch oft andere Funkamateure, deutsch sprechende Funkamateure aus dem Mittelmeer oder eben aus dem Urlaub mit in die Runde rein.
Gut, jetzt habe ich die männliche Form ein paar Mal verwendet und gehört. Mein Vorurteil wäre, dass es vor allem Menschen sind, die erstens männlich, zweitens ein bisschen nerdig und drittens so alt sind, dass sie das alles auch schon vor dem Internetzeitalter gemacht haben. Volltreffer oder voll daneben?
Ziemlich guter Treffer. Wir haben wie oft in technischen Hobbys oder auch Berufen das Thema, dass es zu wenige Frauen gibt. Also, dass das Hobby von zu wenigen Frauen wahrgenommen wird. Oft ist es die Ehefrau des Funkamateurs, die Prüfung ablegt und ein Rufzeichen bekommt, oder die Kinder. Aber ansonsten ist es eher ein Hobby von Männern. Leider, muss man sagen, ja.
Und wieso sind Sie dann mit dem Aufkommen des Internets nicht auf Chat oder inzwischen Videokonferenzen umgestiegen?
Gut, das hatten wir natürlich die letzten Jahre sehr häufig, dass wir aufs Internet ausweichen mussten, weil wir uns nicht treffen konnten. Da war das tatsächlich ein alternatives Medium. Aber grundsätzlich geht es ja im Amateurfunk darum, seine eigene Anlage auszureizen. Wo komme ich hin? Wie weit komme ich? Welche Signale erreiche ich auf der anderen Seite des Atlantiks? Und wir machen das jetzt nicht, um ein Telefongespräch zu ersetzen, sondern das ist wirklich... Da kommt das etwas Nerdige raus, was Sie angesprochen hatten, der nerdige technische Austausch zwischen Gleichgesinnten.
Das ist das eine. Nun haben wir aber vorhin im Beitrag auch schon gehört, dass der Amateurfunk tatsächlich auch einen sehr praktischen Nutzen in Krisenzeiten haben könnte. Dass also, wenn das Internet durch Stromausfall, Angriff einer künstlichen Intelligenz, Cyberwar, was immer man sich da so ausdenken mag, wenn das Internet mal nicht funktioniert, der Amateurfunk ist noch da.
Auf jeden Fall, weil wir sind ja nicht an irgendwelche Netze gebunden, sondern wir brauchen ein Funkgerät, eine Antenne und eine Stromversorgung. Stromversorgung kann natürlich auch ausfallen, aber viele von uns haben aufgrund der Diskussion in der jüngeren Vergangenheit sich auch vorbereitet und haben zum Beispiel Akkus zu Hause mit Solarpanels, und damit ist dann auch, wenn der Strom ausfällt, immer noch eine Kommunikation per Funk möglich.
Und wir alle, die wir kein Funkgerät haben, sind aufgeschmissen, oder können wir irgendwie einsteigen in ihre Welt?
Ja, da gibt es spezielle Konzepte, die vom Deutschen Amateurradioclub und dem Notfunkreferat erarbeitet wurden. Und das sieht vor, dass sich Funkamateure dann in irgendeiner Form in ihrer Umgebung zu erkennen geben und dann eine Kommunikation ermöglichen.
Gut, also dann halten wir im Krisenfall, der hoffentlich nie eintreten wird, Ausschau nach Funkamateuren. Vielen Dank fürs Gespräch. Würde ich jetzt im Radio sagen, was sage ich unter Funkern?
Genau das Gleiche. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, für den netten Austausch. Und es kommt dann immer noch dazu, ich freue mich auf die nächste Verbindung und das nächste QSO.
Over and out. Sagt man das noch? Nein, das sagt
man nicht. Nein, man verabschiedet sich mit der Zahl 73, und das heißt viele Grüße.
Okay, 73.
Secure, secure, secure the ends. Every morning.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Geplant waren 4 Wochen, am Ende wurden es 6 Wochen. Die DesEcho Guapé DX-Expedition war ein Novum in der Amateurfunkgeschichte. Die Operationen von DesEcho Island begannen am 12. Januar 2026 und sie hatten ein besonderes Ziel, nämlich zu zeigen, dass auch eine große DX-Expedition effizient, verantwortungsbewusst und nachhaltig durchgeführt werden kann. Also zwar eine große Expedition, aber nicht das große Besteck, nicht große Endstufen, benzinbetriebene Generatoren mit all den Auswirkungen auf die Umwelt, sondern QAP-Betrieb. Das war natürlich schon manchmal eine Herausforderung. Für viele, die das DX arbeiten wollten, war dann halt das Signal doch etwas schwach. Aber anders wäre es nicht möglich gewesen. Nach 46 Tagen ununterbrochenem Betrieb waren 100.000 QSOs erreicht. Am Ende waren es etwa 105.000. Davon knapp über 20.000 Unique Calls, knapp über 5.000 ATNOs und 154 DXCC-Entitäten. Es war gleichzeitig auch die erste DX-Expedition, die FT2 verwendet hat, wenn auch nur an einem Tag, am 28. Februar. FT2 ist also sehr schnell aus dem Experimentierstadium in den tatsächlichen praktischen Einsatz übergegangen und ist jetzt auch in der aktuellen regulären WSJTX-Version enthalten. QRT war dann am 3. März und tatsächlich wurden die Anlagen auf der Insel remote und durchweg solar betrieben. Das heißt, es musste keinerlei Benzin oder sonstiger Treibstoff auf die Insel geschleppt werden. Es gab auch keine Lärmbelästigung für die Tiere dort. Und durch den Remote-Betrieb konnte man die Antennen und Rigs an Stellen aufstellen, wo eine gute Reichweite geboten war, ohne deswegen dort die Flora und Fauna unnötig zu stören. Das war auch die Bedingung des US Fish and Wildlife Service. Die ganze Aktion war also praktisch nur unter Aufsicht möglich und Begleitung. Man hat die Geräte auf der Insel aufgebaut, aber sich nicht die ganze Zeit auf der Insel aufgehalten, sondern dann auf einem begleitenden Schiff. Damit war die Störung auf der Insel für die Tiere halt wesentlich geringer und der Komfort für die OPs auch höher. Selbst als Vogelliebhaber ist es nicht unbedingt immer der Hit, auf so einer Insel zwischen lauter Pinguinen oder anderen nicht gerade wohlriechenden Genossen seine Zelte aufschlagen zu müssen. Und wenn man dann selber mal aufs Töpfchen muss, das anschließend auch noch vergraben oder wieder mit aufs Schiff nehmen zu müssen, während die Tiere einem direkt vor die Haustür. Ihr wisst schon. Durch eine ausgefeilte Betriebsstrategie waren dann eben trotzdem über 100.000 QSOs im QRP-Betrieb möglich. Und da keine Generatoren nachzufüllen waren, hätte man sogar 4 Monate machen können, wenn man gewollt hätte. Es ist ja nichts leer geworden. Am Schluss hat man halt die Anlagen wieder eingesammelt und ist unauffällig verschwunden. Dabei hat man auf All-Time-New-Ones geachtet und damit dann trotz geringer Leistung die vielen QSOs erreicht und viele Funkamateure glücklich gemacht. Dabei hat man jetzt übrigens nicht nur FT8 gemacht, sondern auch SSB und CW. Also soweit war es dann doch kein Automatenbetrieb, wie man ja jetzt vielleicht befürchten mag. Im Durchschnitt waren das dann über 2000 QSOs pro Tag und erreicht wurden alle bevölkerten Kontinente, Nordamerika, Europa, Japan, der Rest Asiens, Südamerika, Ozeanien und Afrika. Betrieb war von 160 bis 2 Meter und das Ganze bei begrenzter Antennengröße und Konfiguration, ohne permanente Installationen, ohne kraftstoffbetriebene Generatoren und ohne Bodenveränderungen. Auf diese Art wäre auch zukünftig ein Betrieb in Naturschutzgebieten möglich. Und das Theater, alle paar Stunden irgendeinen Generator nachfüllen zu müssen, ist damit auch weg. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station.
Bridges of the world, and they're for real. I've had a red light on the wrist with a
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Ja, wie ist das eigentlich mit dem neuen FT2? Ist das nun ein offizieller, zu FT4 und FT8 gehörender Digimod oder nicht? Die Modifikation war von Joe Taylor, Kilo 1 Julia Tango, nie freigegeben und der Quellcode zunächst auch nicht öffentlich, was der GPL-Lizenzbedingung widerspricht. Das italienische Entwicklerteam hat nun Fakten geschaffen und vermutlich wird uns der neue FT2-Mod erhalten bleiben. Joe hatte die Bezeichnung FT2 jedoch zuvor für einen anderen Modus genutzt und findet die neue Modifikation auch nicht optimal. Er hat dazu im Internet gepostet, ich übersetze das jetzt mal. Der Name FT2 wurde erstmals im Januar 2019 für einen digitalen Modus im Amateurfunk verwendet, als Steve Franke, Kilo 9 Alpha November, Bill Somerville, Golf 4 Whiskey Juliet Sierra und ich mögliche digitale Modi untersuchten, die sich im Amateurfunk-Wettbewerb durchsetzen könnten. Neben Modi mit zeitgesteuerter Sequenz wie beschleunigten Versionen von FT8 zogen wir auch asynchrone Modi in Betracht, die dem traditionellen RTTY, dem Funkfernschreiben, ähnelten, jedoch weitaus niedrigere Fehlerraten und eine deutlich bessere Leistung bei schwachen Signalen boten. Wir implementierten Testprotokolle sowohl synchroner als auch asynchroner Art unter Verwendung verschiedener eigenen Codecs und digitaler Modulationen, die von 2-Ton Minimum Shift Keying MSK bis zu 4-Ton gaussförmigen Frequenzumtastverfahren 4GFSK reichten. Wir testeten diese Modi auf Sendung mit einer Reihe von Geschwindigkeiten, einschließlich vollständiger Übertragungen von nur 2,5 Sekunden, die zwei Rufzeichen sowie einen Grid-Locator, einen Signalbericht oder einen Contest-Austausch übermittelten. Wir untersuchten den Verlust des effektiven Durchsatzes jedes experimentellen Modus auf einer breiten Palette simulierter ionosphärischer Ausbreitungskanäle. Mithilfe einer Reihe von wettbewerbsorientierten Beta-Testern organisierten wir simulierte Kontextübungssitzungen, bei denen wir einen asynchronen Modus und mehrere synchrone Modi mit unterschiedlichen Sendeempfangszykluslängen testeten. Die allgemeine Einschätzung der Testgruppe lautete, dass Modi mit zeitgesteuerten Abläufen, also so wie FT8 und FT4, die schneller als 7,5 Sekunden sind, nicht genügend Zeit für die Beurteilung und Interaktion des Funkers lassen. Sie erfordern zwangsläufig einen Automatisierungsgrad, der den im Contestbetrieb wünschenswerten Schwerpunkt auf Bedienungskompetenz und gute strategische Entscheidungen zunichte macht. Im Juni 2019 einigten wir uns auf die Protokollspezifikationen, aus denen FT4 hervorging. Es wurde am 15. Juli 2019 als Teil von WSJTX 2.1.0 veröffentlicht. Ich halte FT4 für einen mäßig erfolgreichen Modus, aber selbst im Contest-Bereich hat der FT8 in seiner Beliebtheit nicht abgelöst oder auch nur eingeholt. Ungeachtet dessen, was Sie vielleicht gelesen haben, beispielsweise, dieses innovative Protokoll wurde von Grund auf von Martino und dem Ari Caserta-Team entwickelt, ist der Modus, der seit kurzem als FT2 bezeichnet wird, nichts anderes als FT4, das mit doppelter Geschwindigkeit gesendet wird. Tatsächlich verwendet das von DG2YCB in einer experimentellen WSJTX-Version angebotene FT2 genau die gleiche FT4-Software und skaliert lediglich die erzeugten und empfangenen Wellenformen um den Faktor 2. Im Vergleich zu FT4 ist dieses FT2 deutlich weniger empfindlich, benötigt die doppelte Bandbreite und weist weitaus mehr Dekodierungsfehler auf, die durch Timingfehler verursacht werden, also nicht einmal durch zu schwaches Signal. Der Modus ist ohne vollständige oder nahezu vollständige Automatisierung kaum nutzbar. Wir haben nicht vor, eine doppelt so schnelle Version von FT4 in das Hauptprogramm WSJTX aufzunehmen. Wir experimentieren jedoch weiter mit einem möglichen asynchronen Modus, der in der Bedienung eher dem traditionellen RTT, dem Funkfernschreiben, ähneln würde. Es ist noch zu früh, um zu sagen, wann oder ob dieser für umfassende Tests freigegeben werden könnte. Also das ist das Original-Posting von Joe. Das heißt, er hält das neue FT2 für einen technischen Irrweg, weil es als synchroner Modus mit zu kurzer Zykluszeit erstens ziemliche Probleme mit dem Timing gibt. Da müssen die PCs und Funkgeräte schon sehr gut synchron laufen. Und zweitens ist es eigentlich nur automatisiert nutzbar und nicht mehr manuell bedienbar. Wenn ein QSO in 7,5 Sekunden abgeschlossen ist, so schnell kann man gar nicht manuell reagieren. Da kann man dann nur noch den Computer alleine funken lassen und das ist ja nicht ganz der Sinn der Sache. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your
favorite station.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig. Wir vom Deutschen Amateur Radio Club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst.
Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Der neue Digitalmodus FT2 scheint die Gemüter der Amateurgemeinde doch ziemlich zu erhitzen. Der berühmte Autor der WSJT-Programmsuite und Nobelpreisträger Joe Taylor scheint diese neue Entwicklung jedenfalls überaus kritisch zu sehen, wie wir gerade gehört haben. Aber dennoch, alles, was neu auftaucht, wird auch mal eingesetzt und getestet. Das ist sozusagen das Wesen des Amateurfunks. Er dient schon per Definition technisch-wissenschaftlichen Zwecken. Auch eine Wissenschaft für sich ist die Beobachtung und Vorhersage des Funkwetters. Aber dafür haben wir einen Spezialisten, nämlich Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whiskey vom HF-Referat des DARC. Christian, was ist deine aktuelle Meinung?
In den letzten Tagen ging die Sonnenaktivität langsam zurück. Der solare Flux kam von 162 Einheiten und lag Ende der Woche dann bei 140. Die Sonne ist im Augenblick noch recht gut versorgt mit aktiven Regionen. Die meisten liegen aber im Westen und verschwinden daher jetzt aus unserem Sichtfeld. Aber zumindest zwei bleiben uns erhalten, die in den letzten Tagen erhöhte Flare-Aktivität gezeigt haben. Die Westhälfte bedeutet aber auch, dass von dort ausgehende Plasmaströme besonders leicht die Erde erreichen können. Das ist gemeint, wenn ab und an im Zusammenhang mit aktiven Regionen oder koronalen Löchern der Begriff geoeffektiv fällt. Und das hat auch dieses Mal wieder funktioniert. Zur Freude der Polarlichtbeobachter, aber zum Leidwesen der Freunde der Kurzwelle. Ein X-Flare vom frühen Montagmorgen war ein sehr explosives Ereignis, aber die auslösende Region befand sich noch recht weit östlich. Die Reaktion im Erdmagnetfeld erfolgte am Mittwochmittag und war kaum der Rede wert. Ein im Westen befindliches koronales Loch produzierte dagegen am frühen Donnerstagabend einen Magnetsturm der Kategorie G2, entsprechend einem K-Index von 6, und schleppte noch einige Unruhe hinterher. Da sind wir inzwischen aber durch und für den Großteil der nächsten Woche sieht es nach eher ruhigem Fahrwasser aus. Es sei denn, die aktive Region 4409, die sich gerade recht kräftig entwickelt, würde stärkere Flares emittieren. Das Risiko für einen dadurch ausgelösten Magnetsturm besteht vor allem in der zweiten Wochenhälfte. Vier NASA-Astronauten sind mit ihrer Artemis-2-Mission aktuell auf dem Weg zum Mond und werden ihn am Montag umrunden. Da liegt die Frage nahe, wie gefährlich solare Strahlungsausbrüche den Astronauten eigentlich werden können. Schließlich ist das richtig harte Partikelstrahlung und das Erdmagnetfeld kann sie da draußen nicht mehr schützen. Die Außenhaut ihrer Orion-Kapsel schirmt allerdings so gut ab, dass nur die wirklich heftigen Ereignisse etwas wären, auf das die NASA reagieren würde. Dazu gehören vor allem starke Protonenstürme sowie Plasmawolken, die auf der Erde einen G4- oder G5-Magnetsturm auslösen würden. Unterschätzt wird dieses Risiko jedenfalls nicht. Es gibt Verfahren, wie man in so einem Fall die Astronauten besser schützen kann, und am 8. Tag des Fluges steht auch eine Übung eines dieser Verfahren auf dem Missionsprogramm. Ein auf dem Mond stehender Astronaut hat da allerdings ein weitaus größeres Risiko, aber eine Landung wird es ja im Rahmen dieser Mission nicht geben. Für die nächsten Tage muss sich die NASA aber darum wohl eher wenig Gedanken machen müssen. Und wenige solcher Störungen tun auch der Funkausbreitung gut. Der solare Flux ist zwischen 120 und 150 Einheiten vorhergesagt, mit Tendenz nach unten. Bis 12 Meter sollten wir recht stabile Bedingungen vorfinden. 10 Meter wird nur zeitweise öffnen. 20 Meter bleibt bis Mitternacht offen und damit bereits fast 18 Stunden. Danach reicht die Ionisation noch für das 30-Meter-Band. Dann also frohe Ostern und erfolgreiches DX-Eier suchen. Das Funkwetter sollte jedenfalls mitspielen. Good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.